So möchte ich dich, Michael, bitten. Komm nach vorne, übernehme das Rednerpult und diene uns, rede unser Herz. Lass uns wissen aktuell, was so geschieht in Israel, die Wahrheit über viele Dinge, die jetzt in diesen Tagen geschehen.
Gerne.
Schön, dass du da bist.
Shalom. Shalom uvracha. Friede und Segen. Es ist immer sehr besonders, gerade hier in dem schönen, in der schönen Schweiz herumzufahren. Aber es ist doch ein wenig ja, verrückt. Hier fährt man durch diese tolle Gegend und in Jerusalem, das heißt in Israel, da fallen die Raketen und du bist ständig mit denen, mit deiner Familie im Kontakt und dann hörst du noch, dass deine Enkelkinder im Bunker sitzen und man fährt hier schön durch diese schöne grüne Gegend. Aber das ist unser Dienst und einen Moment, die Technik. Und so diene ich hier Gott auch in diesem. Ich bin ehrlich froh, immer unter Geschwister, gläubige Geschwister zu sein, egal wo, in welchem Land auch. Und darum grüße ich euch mit diesem Spruch, wie die Apostel es immer taten, Chesed v'shalom alechem. Gnade und Friede mit euch. Und diesen Frieden haben wir nur durch unseren Herrn Jesus Christus. Ja, heute, ehrlich gesagt, diese Tour ist die erste nach langem wieder, nach 5 Jahren Auszeit. Ja, wir hatten dazwischen ja so eine Art Coronavirus, die so einige Sachen änderten. Nicht alles zum Guten, leider. Wir hofften ja, dass dies die Menschen wachrüttelt, zur Buße, zum Umkehr. Weil wir müssen immer fragen, ja, und nicht, dass Gott uns die Umstände ändert, sondern er bitten, dass diese Umstände genutzt werden, uns zu ändern. Das soll das Gebet sein, denn Katastrophen und Stürme kommen ständig in unserem Leben, aber die stärken uns und bringen uns auch näher zum Gott. Ja, wie ihr gehört habt, ich bin ein Israeli Tourguide, Reiseführer. Und diese Zeit war wirklich eine herausfordernde Zeit. Keine Reisegruppen kamen ins Land, aber ich verrate euch eines. Wer auf Gott vertraut, bleibt nicht arbeitslos. Gott öffnete neue Türen. Ich sage mal, bei mir persönlich, Türen wurden geschlossen, aber Tore wurden geöffnet. Und so konnte ich am Jaffa-Tor, einige ist das Begriff bekannt, der Jerusalemer Altstadt, an einem Ort nennt sich Christchurch, Israelis begegnen. Hochinteressant. Ja, sie hörten zum ersten Mal über ihren jüdischen Messias. Und ich sage nochmal, auch diese Auszeit tat mir auch selbst gut, weil auch bei mir musste einiges geändert werden im Leben und das Fokus wieder neu auf Gott gerichtet werden. Ja, ich lebe mit meiner Frau Oli und unseren 3 Kindern und 3 Enkelkindern in Jerusalem. Ja, ja, so früh geht das bei uns los. Wir leben ja auf fruchtbarem Boden. Und unser Thema, wie ihr gehört habt, wohl wirklich die Wahrheit oder Vorsicht, Fake News überall. Und mehr werden wir sehen, dass allein noch, nur in der Bibel wir eigentlich noch die Wahrheit finden. Wir leben in einer spannenden Zeit. Wir hatten gerade den Tag der Trauer um die Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Und nochmal, in Jerusalem nimmt man das Thema Tempel und Tempelwiederaufbau sehr ernst. Und wir leben gerade im Jahr, das Schmitta-Jahr, das Schabbat-Jahr, das Ruhe-Jahr. All das sind Zeichen Gottes, dass wir uns nähern dem Gericht Gottes. Schauen wir nur jetzt auf die News, Nachrichten. Ihr habt sicher mitbekommen, die Schlagzeilen, was da alles in Israel geschah. Ja, diese Militäroffensive, diese über 1000 Raketen abgefeuert auf Israel. 200 davon auf eigenen Boden, töten eigene Kinder dort. Sind ja in vielen Menschenschildern, so sehen sie es. Und Israel mit 170 Luftangriffen, 380 Raketen konnten abgefangen werden in der Luft mit 96% Erfolg. Und das ist alles Gnade. Keiner kam ums Leben auf der israelischen Seite. Jetzt genießen wir eine Waffenruhe. Mal sehen, wie lange das dauert. Bis zum nächsten Mal. Nochmals, es ist schon eine andere Welt dort. Kriege, man hört ständig von Kriegen, Kriegsgerüchte. Demnächst vielleicht in China, Taiwan. Ihr habt es schon, da rollen auch schon die Panzer an den Grenzen von Taiwan. Hungersnot droht, Überschwemmungen, Feuer, Großbrände, Erdbeben, diese extremen Hitzen, all das sind nur Hinweise, Zeichen, dass wir uns nähern dem Ende. Und inmitten all dem bringt Gott sein Volk nach Hause. Er erfüllt Prophetie nach Prophetie und da kann keiner etwas davon ändern. Oder wie mein Vater Ludwig, einigen bekannt, noch gesagt hatte, die Politiker haben das Reden, aber Gott am Ende hat das Sagen. Und so ist es auch mit all diesen Nachrichten, was wir alles gerade jetzt mitbekommen. Ja, die Juden kehren zurück ins von Gott versprochene Land Israel. Kann es sein, dass Gott Kriege und solche Katastrophen wie in der Ukraine nützt, um sein Volk nach Hause zu bringen? Eindeutig ja. Israel nahm unter der Operation Olim Habayta hinauf nach Hause über 36.000 Flüchtlinge aus Ukraine und diesem Kriegsgebiet. Aber jetzt auch viel, viel mehr aus Russland. Ihr habt es mitbekommen, diese Krise zwischen Israel und Russland. Seitdem steigen die Zahlen der Einwanderer aus Russland rapide. Im Durchschnitt jeden Monat 3000 Neueinwanderer kommen aus Russland nach Island, nach Israel. Israel befürchtet wirklich, dass Putin irgendwann den Himmel schließt und dass dann nichts mehr möglich ist mit der Einwanderung. Ja, davon, von diesen, die jetzt heimkommen oder zurückkommen, haben wir knapp 12.000, die das Recht haben ins Land und auch dort leben dürfen. Was heißt das Recht haben? Sie haben irgendwo in der Familie, sei es der Großvater, die Großmutter, jüdisches Blut und dürfen ins Land. Wisst ihr, nach welchem Prinzip Israel hier geht, der Staat Israel? Es hört sich verrückt an, aber man könnte sagen, es passiert, ist aufgrund der Nürnberger Rassengesetze von 1935. Das heißt, wenn Hitler diese Person wegen ihrem Halbjude sein oder Vierteljude sein ins KZ bringen konnte, in die Todes- und Vernichtungslager bringen konnte, kann der Staat Israel ihn auch aufnehmen ins Land Israel. Das heißt noch nicht, dass er als Jude gilt. Und von diesen 12.000 Einwanderern, die dieses Recht haben, waren nur 3.500 Volljuden. Wisst ihr, wer noch das Recht hat, ins Land Israel einzuwandern? Davon hört man auch kaum. Und das sind alle Nachkommen der Judenretter, wie Corrie ten Boom, Oskar Schindler, Paul Grüninger aus der Schweiz. All die Nachkommen von der Familie dürfen das ins Land Israel auch einwandern und dort auch leben. Ja, die Welt ändert sich rapide vor unseren Augen. Die Menschen leben ihr Leben weiter so. Wie betäubt, blind. Wir dürfen doch schon die Wahrheit sehen im Wort Gottes. Die Bibel beschreibt es so, wie Jesus es sagt in Matthäus 24. Wie beschreibt er diese Tage? Die letzten Tage? Wie die Tage Noahs. Stimmt's? Ich zitiere. Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Menschensohns sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen, tranken, heirateten und verheirateten bis zum Tag, da Noah in die Arche ging. Und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des Menschensohns sein. Und was ist unsere Aufgabe in all dem? Beschäftigt euch mit dem Bau des Heilsarche Gottes, des Reich Gottes. Möge der Herr Erbarmen haben, dass alle, die hier im Raum sind, dort auch in der Gottesarche befinden, on board seid. Ja, diese Tage nennt sich auch die Bibel und auch im Judentum die Geburtswehen des Messias. Auf Hebräisch Tzireh HaMashiach. Ihr wisst, wer Vater und Mutter ist, umso schmerzhafter, desto näher ist das fröhliche Ereignis. Stimmt's? Aber auch die Abstände werden immer kürzer. Und genau das passiert heute. Die Geschehen, alles überschlägt sich so schnell, so rapide. Das Wort, das hebräische Wort für Wehen, Geburtswehen, heißt Zir. Zirim im Plural. Interessant ist es, verwandt mit dem Wort Zar. Zar ist der Widersacher. Zar HaMashiach ist der Widersacher des Messias, das heißt der Antichrist. Ja, der Feind des Messias, der alles zerstören möchte. Aber auch interessant, vom gleichen Wort haben wir das Wort Zur. Und Zur ist der Felsen Israel, der Fels Israel, der Messias. Das heißt, in all dem haben wir schon die Antwort von all diesen Problemen. Zur, Zar und Zir. Und das bringt mich zu Israel. Und da meine ich das Trio Land, Volk, Gott. Geschichtlich, wann begann Israel ein Thema zu sein für die Welt? Wir sehen, ich liebe Geschichte, im 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert, besonders am Anfang, aus religiösen Gründen. Waren es damals die deutschen Templer oder die anglikanischen Briten? Alle kamen, weil sie sagten sich eins, wenn wir wirklich unseren Messias irgendwann im Lande mal sehen wollen, müssen sich doch noch einiges laut den Propheten ereignen, ja, geschehen. Und da meine ich die Wiederherstellung Israel, da meine ich die Rückkehr der Juden aus allen vier Enden der Welt, wie die Bibel es sagt. Nur hier Beispiele, Amos 9, Jeremia 16, Jesaja 53, all diese tollen Bibelstellen aus den Propheten, ja, Hesekiel natürlich auch, 36 gleich, alle schreiben davon, von der Wiederherstellung und der Rückkehr der Juden. Und darum sagten sie sich, lasst uns sie helfen. Das war der Beginn. Dann wachte das Land langsam auf, wie, ich nenne es mal so, wie ein Dornröschen, von einem Dornröschenschlaf. Weil, wenn Volk Israel und Land Israel getrennt ist, was passiert? Das Land verwüstet und das Volk verkümmert sich in der Diaspora. Genau das geschah in der Zeit. Doch wenn sie eins werden, dann werden sie stark, fruchtbar und schön. Nun zu der Frage, wie ist es heute in Bezug auf das Thema Israel in euren Gemeinden? Und Gott sei Dank, eure Gemeinde steht zu Israel. Aber das ist nicht selbstverständlich. Und wir hören in Israel einiges, was so im Ausland in den Gemeinden läuft. Man könnte die Gemeinde in der Welt so beschreiben. Man liegt so zwischen diesen zwei Extremen. Auf einem Extrem, das sind die Gemeinde und Christen, die sagen, Israel als Volk hat ja Jesus vor 2000 Jahren abgelehnt. Man nannte uns ja die Christusmörder. Und darum haben sie ihren ewigen Bund mit Gott verloren. Und nun ist sie, die Kirche, das neue Israel. Das nennt man die Ersatztheologie. Das ist ein Extrem. Das andere Extrem sagt, alles, was aus Israel, von dem Staat Israel kommt, ist immer gut. Anhimmeln. Ich sag mal so, beide Extremen sind falsch. Israel bleibt weiter unter dem ewigen Bund Gottes, sonst hätte es nicht überlebt. Ja, und Israel macht Fehler. Und ihr dürft Israel kritisieren. Als Freunde. Denn Israel ist weiter der Augapfel Gottes und immer noch für viele aber auch der Zankapfel. Israel ist nicht neu aufgebaut, sodass es wieder zerstört wird. Genau in der Mitte dieser beiden Extremen ist das Wahre. Wir haben oftmals aber wegen unserer Liebe zu Israel den Fokus verloren. Man hat vergessen, es geht am Ende doch mehr um den Gott und den Messias Israel und danach erst um das Volk und Land Israel. Gott wählte Israel aus allen Völkern, ja, das Würmlein Jakob, wie die Bibel es beschreibt. Ich sag mal so, und ich kenne mein Volk, das hartnäckigste Volk der Welt. Ich sage immer, wenn Gott endlich mit diesem Volk zurechtkommt, dann kann er mit jedem Volk. Israel wurde wie Mittel zum Zweck. Schauen wir mal, wo es begonnen hat. Es begann mit einem Menschen, Adam, und es wurde vollbracht auch wieder durch einen Menschen und Menschensohn, Jesus. Vom Menschen, der die Sünde in die Welt brachte, bis zum Menschen, der die Vergebung und Sühne für die Welt brachte. Und dazwischen liegt Israel, das Volk Israel, die Geschichte Israel. Ja, von Abraham, von den drei Vorvätern, dann die 12 Söhne Jakobs, sprich das Volk Israel, dann wieder von einem Volk zu einem Menschen, vom Stamm Juda, Haushalt David und dann zum Messias. Was kam alles von dem jüdischen Volk? Das Wort Gottes, die Bibel und unser Erlöser und Erretter Jesus. Und jetzt will man Israel herauskicken, herauswerfen. In anderen Worten, ohne das Volk Israel hätte kein Heide den Gott Israels und den Erlöser Jesus erkennen können. Das ist eine Tatsache, die ich glaube, nicht jeder Christ in der Welt versteht sie. Und um zu verstehen, wo wir genau im Heilsplan Gottes und gerade jetzt befinden, lesen wir in Kapitel 37 im Buch Hesekiel, dem Prophet Hesekiel. Ihr wisst ja, da finde ich diese drei Schlüsselkapitel des Buches Hesekiel. 36, 37, 38. Ja, die ersten Weissagungen dort auf den Bergen, dann im Tal und wieder auf den Bergen. Auch interessant, wer diese Kapitel kennt. Ja, der Kapitel 37, wir kennen es, ist die Vision im Tal der Totengebeine. Stimmt's? Ich lese hier vom Vers 1. Die Hand des Herrn kam über mich und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich nieder mitten im Tal und dieser war voller Gebeine. Er führte mich ringsherum an ihnen vorüber und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales und siehe, sie waren sehr vertrocknet. Und er sprach zu mir, Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Und ich sagte, Herr, Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir, Weissage über diese Gebeine und sage zu ihnen, ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, Herr, zu diesen Gebeinen, siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig wird. Eindeutig sieht man hier ein Bild des Holocaust. Wer diese grausamen Bilder vor Augen hat, diese Haufen von Skeletten direkt nach der Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau, die dann mit den Baggers dann in diese Massengräber begraben worden sind, da Haut und Knochen nur noch zu sehen war, das ist eindeutig ein Bild dieser Zeit. Wisst ihr, die Mutter von unserem Verteidigungsminister Benny Gantz wog bei der Befreiung nach dem Holocaust nur 28 Kilo. Glaubt mir, sie hätte es nie gedacht, dass ihr Sohn der Oberst der Armee, der israelischen Armee wird. So handelt Gott. Das ist genau, was wir sagen, von der Asche zur Erweckung. Wenn wir genau noch hinschauen in diesem Text, in Hesekiel 37, sehen wir genau die Stufen, die Schritte, wie erst die Gebeine im Tal zerstreut waren. Sie mussten ja erst mal wieder zusammengesammelt werden zu einer Person. Und da sehe ich ein Bild, wie diese jüdische Verwandtschaft in der Diaspora auch sehr zerstreut war. Nun musste wieder eingesammelt werden. Manchmal kann man sagen, eingesperrt werden. Wir haben ja die Bilder wie das Ghetto vor Augen oder diese Städtel in Osteuropa. Ja, ihr wisst, die Gefahr war die Assimilation. Das Tal übrigens, was hier beschrieben wird, ist die Diaspora. Dann kommt es zu der zweiten Stufe, Verse 6 und 7. Ich lege Sehnen an euch, lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und ich gebe Oden in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein. Jetzt nicht mehr Knochen, sondern eher dort Leichen, ein Tal voller Leichen vor Augen. Sie hatten aber einen Körper mit Fleisch und Haut. Und das ist schon das Land Israel, der Staat Israel. Ja, Israel hat sich enorm in diesen 74 Jahren ihres Bestehens entwickelt. Sei es am Anfang, ihr kennt es noch, die Jaffa-Orangen, dann diese Netafim, Tropfbewässerungssysteme, die man heute überall in den Wüstenländern, auch in den feindlichen, auch sehen kann. Wunder nach Wunder geschehen dort. Und man kann eindeutig sagen, Israel ist ein umkämpftes Wunder. Und ich sage auch, wir heute in Israel leben das Wunder. Schauen wir mal, was das Land ist, wie das Land wurde. Grün, blühend, die verwüsteten Städte neu erbaut und bewohnt. Reist einfach mit mir durch das Land und ihr werdet sehen. Ich sage mal so, ja, dort vor Ort wird die Bibel lebendig. Oder anders gesagt, diese schwarz-weiß Seiten von der Bibel bekommen Farbe. Genau das passiert. Ja, wir sind Augenzeugen und Zeitzeugen. Jeder, der dieses Land auch besucht, Gott erfüllt seine Verheißung. Und so lesen wir ein Kapitel davor in Hesekiel 36, in Vers 35, und man sage, dieses Land dort, das Verwüstete, ist wie das Garten Eden geworden. Die verödeten und verwüsteten, niedergerissenen Städte sind befestigt und bewohnt. Ja, die israelische Bevölkerung überschritt im letzten Jahr die 7 Millionen Juden von den 9,3 Millionen Staatsbürger Israels. 7 Millionen Juden leben heute in Israel und das nach 2000 Jahren zum ersten Mal das Land wieder mit den meisten Juden. Wisst ihr noch einen Fakt? Im Jahr 2012, im Januar, genau 70 Jahre nach der berühmten und berüchtigten Wannsee-Konferenz, ja, kennt ihr sie, am 20. Januar 1942, diese berühmte Wannsee-Konferenz, die über die Endlösung der Juden sprach, mit Adolf Eichmann und all denen. Genau 70 Jahre später überschritt Israel 6 Millionen Juden. Das ist kein Zufall, glaubt mir. Genau 70 Jahre, 6 Millionen. Aber es leben noch 7 Millionen heute, über 7 Millionen Juden in der Diaspora. Aber auch sie werden zurückkehren, bis zum letzten Benjamin, wie wir sagen. Ja, so wird Israel mehr und mehr ein Segen, aber nicht nur für sich selbst, auch für andere. Israels Know-how finden wir heute überall in der Welt, auch in den arabischen Ländern. Fragt euch, warum in der letzten Zeit ist so viel Interesse, gerade von arabischen Ländern, mit Israel ein Friedensabkommen zu machen, wie jetzt mit Marokko. Israel ist wirklich ein Land für gute Investments. Habt ihr mitbekommen, erst vor 2 Wochen wurde der Haifa Hafen, Tiefwasserhafen, der große Hafen von Israel in Haifa, an einem Inder, Milliardär, für 1,2 Milliarden US-Dollar verkauft. Zu 70% ist es jetzt sein Eigentum. Israels großer Hafen in Haifa gehört den Inder. Eieiei. Ja, Israel ist eine Start-up-Nation. Ihr habt sicher von diesen vielen Erfindungen gehört. Pentium, ICQ, all diese Erfindungen. Von einer Hightech, sage ich mal heute, von einer Hightech-Nation zu einer Foodtech-Nation. Wer hat davon schon gehört? Erst erfinden wir diese durch Biogenetik die weltbekannte Cherry-Tomate, dann die hängenden Erdbeeren in der Arawa-Wüste. Ja, und jetzt hören wir von diesen kultivierten Speisen in sterilen Labor hergestellt. Das nennt man das Foodtech. Wie das kultivierte Fleisch von Supermeat in Tel Aviv. Sogar die Schweizer Kette Migros ist daran interessiert und investiert daran. Habe ich in euren Zeitungen mal gelesen. Echt verrückte Sachen passieren gerade. Und dann das israelische Erdgas. Jeder hat davon gehört, diese tollen israelischen Naturgasfunde im Mittelmeer, diese Bohrinseln, die jetzt von der Hisbollah bedroht werden, die nicht nur die arabischen Nachbarländer, sondern auch jetzt Europa mit israelischem Gas versorgen soll. Wer hätte da das geglaubt, nur für 50 Jahre zurück? Ja, auch Österreich ist an diesem israelischen Gas interessiert und kam extra, aber keiner sprach davon, weil US Biden ja die Show gestohlen hat, gerade in Israel. Ja, da man Russland und die Gaslieferung von in vielen Ländern dann boykottiert, wäre da vielleicht eine Antwort. Wird Israel demnächst eine Erdgas-Supermacht? Dies wird natürlich nicht dem russischen Putin große Freude machen. Aber ob das ein Auslöser ist zu dem nächsten Krieg, wie wir in Hesekiel 38 lesen? Auch in Waffenherstellung macht sich Israel einen Namen. Sei es dieses Raketenabwehrsystem Iron Dome, auf das die Ukraine gerade jetzt so ganz scharf drauf ist, das damals noch rechtzeitig, und das betone ich immer, von diesem Israeli Danny Gold erfunden wurde, kurz bevor die Raketen begonnen haben, auf Israel zu fallen, sei es im Norden oder im Süden, erfand dieser Israeli dieses System Iron Dome. Wisst ihr, wie das neue System heißt? Mit einer höheren Reichweite. Wir bleiben immer biblisch. David Sling, die David-Schleuder. Das ist das neueste System von Rafael Industry. Und woran arbeitet Israel gerade jetzt? Gemeinsam mit Amerika. Und darum kam auch US-Präsident Biden letztens. Iron Beam, Laserstrahl. Das ist das Allerneueste. Daran arbeiten wir, um diese feindlichen Raketen in der Luft demnächst abzufangen. Ihr wisst ja, eine Rakete vom Iron Dome kostet uns $50,000. Und das macht es natürlich viel, viel billiger, einfach so einen Laserstrahl zu schicken. Ja, es könnte auch, darum ist es, wir nennen es ein Game Changer hier in vielem. Wäre das eine Antwort für diese 100.000, wir wissen davon, 100.000 Raketen, die schon auf Israel gezielt sind, von der Hisbollah, vom Norden Israels. Und davon sind diese ganz smart Missiles, ja, die ganz genau sind. Ihr wisst, die Gefahr wird von dem Norden kommen, sagt die Bibel ja schon. Israel macht sich auch schon da die Gedanken. Wir glauben nach unserer Rechnung, wenn es so weit kommt und die Gefahr vom Norden beginnt, dann pro Tag werden dann 1500 Raketen auf Israel abgefeuert, pro Tag. Ja, man rüstet sich auf was? Ein Krieg. Ja, diese Mächte, diese Allianzen, Militärallianzen, die jetzt sich bilden sich langsam genau, wie die Bibel es sagt. Gegen diese Axis des Bösen, Iran, Russland, wie man es auch nimmt, aber es baut sich genau, wie die Bibel es schon vorausgesagt hat. Darum diese letzten Luftübungen, Blue Flag 2021 oder was jetzt in Zypern geübt wurde oder jetzt im Roten Meer gemeinsam mit der US Navy und unser israelisches Kommando, alles bereitet sich für einen Krieg. Für den Schlimmsten, weil dieser letzte, wie schon mal erwähnt, der letzte Besuch von US-Präsident Biden war sehr enttäuschend für Israel. Genug der Worte sagen wir zu Iran. Iran blendet die Welt, aber Israel kann sich keine Niederlage hier leisten. Wir müssen es ernst nehmen, auch wenn wir damit allein in den Zug gehen, in den Krieg zugehen. So sehen wir, wie Israel ein Körper wurde, ein Staat und damit schon eine Stufe dieser Offenbarung, dieser Prophetie erfüllt hat. Was fehlt aber noch? Was fehlt? Der Geist Gottes, der Heilige Geist, das Odem, sein Odem, das fehlt noch. Aber auch das steht in Zacharia 12, Vers 10, über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade, des Flehens aus und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Eindeutig der Messias. Sie werden über ihn wehklagen, wie man über einen einzigen Sohn wehklagt und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über einen Erstgeborenen weint. Nochmal deutlicher konnten wir es nicht bekommen. Es geht um den Messias. Ja, ihr wisst, jeder Prophet, wie ein Puzzleteil, bringt es zu. Doch da sind wir noch nicht so weit. Das fehlt noch mit dem Geist Gottes. Darum glauben wir fest, wir heute befinden uns genau zwischen der physischen, staatlichen Wiederherstellung Israel und der geistlichen Wiederherstellung Israels. Genau das befinden wir uns. Und da lesen wir in Kapitel nochmal zurück, in Hesekiel Kapitel 37, in Vers 8. So sehen wir heute die Situation. Ich sah und siehe, es entstanden Sehnen an ihnen und Fleisch wuchs und Haut zog über ihnen, so über ihnen, aber es war noch kein Odem in ihnen. Ja, dieser Odem, dieser Geist fehlt noch. Auf diesen Moment warten wir, wie es in Vers 9 und 10 steht. Und so spricht der Herr: Herr, komm von den vier Winden her, du Odem, und hauche dies Erschlagene an, dass sie wieder lebendig werden. Dabei sagte ich, wie er mir befohlen hat, und der Odem kam in sie und wurden lebendig und standen auf ihren Füßen und ein sehr, sehr großes Heer. Interessant, das Wort großes Heer, Chayil Gadol in Hebräisch. Man könnte natürlich auch eine Armee hier sehen, aber ihr vergisst, der Prophet Hesekiel kommt von dem Priestergeschlecht. Er hat vor Augen ein Heer von Priestern. Und darum sehen wir hier mehr ein Heer oder ein Königreich von Priestern, wie wir euch ja schon lesen, die eins der Aufgaben des Volkes Israel ist. 2. Mose 19 spricht klar davon, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein und eine heilige Nation, was hinter dem Neuen Testament nochmal in 1. Petrus 2 bestätigt wurde. Davon ist die Rede, glauben wir. Endlich wird Israel seine Aufgabe, ihre geistliche Aufgabe einnehmen. Und so, dass kein Missverständnis ist und auftaucht, betont der Prophet Hesekiel nochmal in Vers 1. Und er sprach zu mir: Menschensohn, diese Gebeine, sie sind das ganze Haus Israel. Sie sagen, unsere Gebeine sind vertrocknet und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Glaubt mir, oftmals in der Geschichte, der jüdischen Geschichte, dachte man, es ist aus mit uns. Die Hoffnung ist verloren. Und darum sage ich, beginnt ja die Nationalhymne, Hatikva, der israelischen Hymne. Wo haben wir die, da haben wir diese tolle Strophe. Od lo avda tikvatenu. Unsere Hoffnung ist noch nicht verloren. Wie eine Antwort zu dieser Bibelstelle in Hesekiel 37, hier in unserer Nationalhymne. Und so kommen wir zu dem Vers 14, wonach wir so sehr hoffen. Und ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt. Und werde euch in euer Land setzen. Ihr werdet erkennen, dass ich, der Herr, geredet und es getan habe, spricht der Herr. Ja, er hat geredet und er wird es auch tun. Das ist ein starkes Statement. Nochmal, da kann keiner etwas ändern. Auch keine UN-Resolution. Und so steht dieser Vers gerade in Yad Vashem, im Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem, oben beim Eingang, wer es in Erinnerung hat, wenn man reinläuft, in Venatati Ruchi Bachem Vechaitem, Venachdietchem Al Admatchem. Und ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt und werdet euch in euer Land setzen. Das steht dort am Eingang von Yad Vashem. Das ist die Botschaft für Israel. Auch ehrlich gesagt, für die ganze Menschheit. Dann wird endlich Jerusalem seine Aufgabe als Stadt des Friedens, Jerusalem, Ir Shalom, einnehmen. Und das tausendjährige Reich, Friedensreich, wird beginnen. Ja, mit dem wahren Sar Shalom, Friedefürst. Das ist die Zeit, wo die übrig gebliebenen Völker nach Zion, nach Jerusalem hinaufgehen und mit uns das Laubhüttenfest feiern. Ihr wisst es, Sacharja 14. Doch leider wird davor noch viel Täuschung, Verirrung in der Welt herrschen. Denn der Teufel ist der Fürst der Lügen. Was uns auch Jesus in dem gleichen Kapitel in Matthäus 24 schon sagt. Und sprach und sagt: Seht zu, dass euch niemand verführt. Und denn viele werden unter meinen Namen kommen und sagen: Ich bin Christus. Und sie werden viele verführen. Hier nur ein kurzer Stopp. Wisst ihr, laut dem griechischen Text, dieses Wort viele heißt Mehrheit. Und das soll uns eigentlich erschrecken. Die Mehrheit wird verführt. Und ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben, Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Nochmal ein Wort über die Geburtswehen des Messias. Und wir leben mittendrin. Ich nenne diese Generation eine Fake-Generation, voller Täuschung. Darum ist es jetzt umso wichtiger, den göttlichen Kompass zu besitzen und jeden Morgen im Gebet den Geist der Wahrheit zu erbitten, wie es in 1. Johannes 4 zu lesen ist, und jeden Geist zu prüfen. Ja, alle stimmen wohl darin überein, wir leben in einer gottlosen Welt, stimmt's? Jeder tut, was in seinen Augen gut und richtig ist. Kaum fragt jemand heute noch Gott. Nun ist die Frage, wo ist unser Platz in unserer Aufgabe heute, wir als bibeltreue Gläubigen? Ich sehe, Gläubige in der Welt kommen schon langsam ins Schwanken. Es steht doch geschrieben, wir können nicht Gott lieben und die Welt. Der Teufel nochmal, der Fürst der Lügen, der gerade hier alles Gute zerstören will auf der Welt, uns täuschen will, verirren will. Und hier sehe ich diese vier: Scheinfrieden vor dem wahren Frieden, ein Scheinmessias vor dem wahren Messias, ein Scheintempel vor dem wahren Tempel und ein Scheinevangelium vor dem wahren Evangelium. Und gleich mehr dazu. In Bezug auf den Frieden oder den Scheinfrieden, und da meine ich eindeutig, was wir in 1. Thessalonicher 5, Vers 3 lesen: Wenn sie von Friede und Sicherheit reden, dann kommt das Verderben plötzlich über sie. Wie die Wehen über die Schwangere, und sie können nicht entfliehen. Ja, das ist dieser Scheinfrieden. Und wir sind sehr nah. Und über was hören wir? Was hören wir jetzt? Immer Friede und Sicherheit. Stimmt? Das sind die Themen. Friede und Sicherheit. Und darum stört mich auch letztens den so gelobten Abraham-Abkommen. Ja, besonders aber das Bau, und wenige vielleicht wissen davon, da gibt es einen Bau vom Abraham-Zentrum, wo eine Synagoge, eine Kirche und eine Moschee unter einem Dach gebaut wird. Wo ist hier noch ein Grund zur Freude? Den Bau zu loben, wie man auch schon hört von Christen, dieses Abraham-Abkommen, Abraham-Zentrum, reden wir hier nicht eindeutig von einem Zentrum im Geiste dieser neuen ökumenischen One World Religion, der sich langsam auch unter den Gläubigen einschleicht und Israel macht mit. Nicht zu vergessen, damals die Unterschrift zu diesem Friedensvertrag zwischen Israel und den Vereinten Arabischen Emiraten hatte einen hohen Preis. Israel musste verzichten auf die Annektierung damals, vielleicht habt ihr noch in Erinnerung, am 1. Juli letztes Jahr, war ja die Rede, Israel annektiert Großteil von Judäa und Samarien. Darauf musste sie verzichten, um dieses Abkommen zu unterzeichnen. Darum, wie kann es dann von Gott gewollt sein, wenn dieses Fundament eigentlich gegen die Bibel ist? Machen Christen heute schon Kompromisse um des Friedens willen, biblische Kompromisse? Ist Allah derselbe Gott, wie wir von dem Gott der Bibel lesen? Ihr seht, ich bin hier ein wenig kritisch, da ich hier es unbiblische Fundament sehe an dem Ganzen, was dort gebaut wird. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter, erlaubt es mir. Und da gehe ich und spreche über diesen Fake-Tempel, bevor der wahre Tempel kommt. Ich werde oft gefragt, besonders wenn ich hoch auf dem Tempel mit der Reisegruppe bin, oben. Und da werde ich gefragt, wie sehe ich das Ganze mit dem Tempel? Wird ein Tempel gebaut oder nicht? Ich sage eindeutig, ja, es wird noch ein Tempel gebaut. Wie die meisten messianischen Juden es auch glauben. Dann aber zuerst ein falscher, dann der wahre, wie er genau beschrieben wird von Kapitel 40 im Buch Hesekiel. Das heißt, heute glaube ich mehr und mehr, dass was da in Abu Dhabi, das ist dieses Zentrum, Abraham-Zentrum mit diesen drei Gotteshäusern, unter dem Abraham-Abkommen läuft und stehen wird, eine Generalprobe wird, wie es dann später in Jerusalem auf dem Tempelberg sieht. Versteht ihr, was ich meine? Was dort sich alle langsam baut, wird am Ende auch in Jerusalem stehen. Es wird wohl in der Zukunft von der Mehrheit der Menschen aller drei Religionen, ja, auch von den Juden, auch von den Christen und auch von den Moslems, akzeptiert. Und dann wird man sagen, dies ist jetzt die Friedenslösung. Der so ersehnte Frieden. Endlich haben wir den Frieden erreicht. Wir haben das Problem auf dem Tempelberg gelöst. Aber da stört mich noch etwas. Das habt ihr auch immer gefragt. Da steht doch noch ein anderes Gebäude heute auf dem Tempelberg, stimmt's? Der Felsendom, der Haram el-Sharif, wie die Moslems es nennen, oder die Al-Aqsa-Moschee. Ja, und da sehe ich diese ausstehende Erdbeben. Ihr müsst verstehen, Israel erlebt jede 90 bis 100 Jahre ein Erdbeben. Wollt ihr wissen, wann der letzte war? 1927 und davor 1837. Jetzt könnt ihr eigens die Rechnung machen. Wir stehen wirklich nah einem Erdbeben. Darum sehe ich hier weniger eine menschliche Nachhilfe dazu, um diesen Tempel zu bauen, sondern eine Naturkatastrophe. Ein Erdbeben wird es zerstören, wie oftmals in der Geschichte es geschah. Und dann ist die Frage, und das ist heute schon ein Thema in der israelischen Presse, eine Umfrage gab es schon, wird dann wieder eine Moschee gebaut oder wird dann der Moment ausgenutzt, um einen Tempel zu bauen? Und da, denke ich, kommt dann dieses Gotteshaus oder besser gesagt Götterhaus. Und das wird der falsche sein. Und von diesem falschen Tempel wird sich der Antichrist, der Scheinmessias, outen mit dem Gräuelbild der Verwüstung, wie wir in Daniel 12 auch lesen können. Doch unser Herr, Adon Yeshua, wird dann zu seiner Zeit eingreifen und seine Füße werden dann auf dem Ölberg stehen. Zacharia 14. Und was passiert mit dem Ölberg? Spaltet sich in zwei. Darum sage ich ja immer meinen Reise-Teilnehmern, macht noch genug Fotos von diesem Berg. Er wird nicht mehr lange so ausschauen. Dasselbe mit dem Toten Meer. Macht genug Fotos vom Toten Meer. Auch der wird nicht mehr lange so ausschauen. Ja, und dann wird endlich dieses tausendjährige Friedensreich beginnen. Das siebte Millennium. Wir sind ja schon knapp vom Ende des sechsten Millenniums. Das ist das Schabbat-Millennium. Wir sind jetzt im Jahr 5782 im jüdischen Kalender. Wenn man da noch die Fehler auch noch dazu rechnet, wir sind nahe dem Ende des sechsten Millenniums. Wir sind in diesem Rüsttag, wie mit dem Freitag vor dem Schabbat, diesem Rüstmillennium. In dieser Zeit befinden wir uns. Und dann lesen wir, und die Übriggebliebenen aus den Völkern werden nach Jerusalem hinaufziehen und mit uns den Herrn anbeten. Micha, Kapitel 4. Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen auf dem Haupt der Berge. Und erhaben wird er sein über alle Hügel. Und die Völker werden zu ihm strömen und viele Nationen werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn. Denn von Zion wird Weisung ausging und das Wort des Herrn von Jerusalem. Ja, da sehe ich meine Hoffnung. Wenn man so viele Kriege und man hört dieses ganze Kriegerische, da setze ich meine Hoffnung. Da sollen wir unsere Hoffnung haben. All das wird geschehen. Und als letztes Wort noch hier zu diesem Fake Gospel. Dieses Schein-Evangelium. Heute, welches Evangelium wird noch gepredigt heute in vielen Gemeinden? Die Sünde wird ja gar nicht mehr beim Namen genannt. Kaum noch ein Wort in Sache Umkehr, Buße, Zorn Gottes. Wer spricht von dem Zorn Gottes? Heute alles so amüsierende, lauwarme Predigen hört man schon so viel. Heilig leben heißt abgesondert leben, wie das hebräische Wort Kadosch bedeutet. Denn ich bin Herr, euer Gott, so heiligt euch und seid heilig, denn ich bin heilig. Unser Anker muss fest im Wort Gottes sein, auf dem Fels Israel, der Messias. Und wo stehen wir jetzt? Sind wir wirklich Aufständige gegenüber dieser Weltgeist oder sind wir Mitgenießer der Welt? Ein bekannter amerikanischer Pastor, A.W. Tozer, schrieb, Menschen denken über die Welt nicht als ein Schlachtfeld, sondern eher als ein Spielplatz. nichts als fremdes Land, sondern er als ihr Zuhause. Ja, aber wo ist unser Zuhause? Wir sind doch Bürger des Himmels. Nun habt ihr einiges von diesen vier, nenne ich mal, ungöttlichen Erscheinungen dieses Zeitalters der Täuschung gehört, wie es uns vorausgesagt wird. Und wir leben mittendrin. Und viele, nochmal, Gläubige, werden mitmachen. Darum mein Gebet, vorsichtig mit diesen Fake News, Fake, ja, Gospel. Betet um Wahrheit. Bleibt in der Wahrheit. Bewahrt an Leib, Seele und Geist. Gott wird seinen Heiligen Geist über sein Volk Israel noch ausgießen. Und sie und dann diesen Odem des Lebens hineinhauchen. Gott macht all das, nicht dass wir besser sind. Was lesen wir? Um seines heiligen Namens willen. Das ist der Grund. Um ihn zu verherrlichen, wird all das geschehen, auch mit Israel. Darum mein Gebet, festhalten im Wort Gottes. Kommt näher zu Gott. Ihr wisst ja, Gott und Jesus kennen, bringt uns nicht weiter. Auch der Teufel kennt ihn. Aber betet, dass Jesus euch beim Namen kennt am letzten Tag. Gott segne euch.
Auch Michael wieder übergeben, dass er ein Segensgebet über uns sprechen soll. Und ich denke, dazu werden wir auch alle aufstehen. Michael, bitte.
Das ist der aaronitische Segen, der Priestersegen, den ich gerne immer dort vor Ort, einem besonderen Ort in Israel, der nennt sich Shiloh, kennt den Ort, wo die Stiftshütte lange Jahre stand, wo auch wir die Geschichte von dem Priester Eli und Samuel haben und wo oftmals auch damals die hohen Priester diesen Segen über das Volk ausgesprochen haben. Und so möchte ich es auch. Ich mache es zuerst auf Hebräisch, ist immer noch einfacher. Und dann auf Deutsch. Schweizerdeutsch ist übertrieben. Yevarecha Adonai v'yishmerecha. Ye'er Adonai panav elecha v'chuneka. Yissa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden, seinen Shalom, im Namen Jeshua, Jesus. Amen. Seid gesegnet.